Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor 5 Jahren hat ein Islamist auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche 12 Menschen getötet. Ein 13. ist dann später an den Folgen noch gestorben. In Christchurch hat ein weißer Rassist eine Moschee überfallen und 51 Menschen erschossen. In Halle ist die jüdische Gemeinde an Yom Kippur vor 2 Jahren nur ganz knapp einem Massaker entgangen. Und das waren jetzt nur 3 von vielen, wirklich vielen Mordtaten. Der Religionswissenschaftler Michael Blume, der hat eine Buchtrilogie jetzt gerade abgeschlossen. Im ersten Buch, da ging es um den Islam, im zweiten um Antisemitismus und jetzt im aktuellen Band um die Gefahr eines christlichen Fundamentalismus. Und ich habe mit Michael Blume darüber gesprochen. Guten Tag.
Hallo, grüß Gott.
Viele würden in einer solchen Reihe von Anschlägen die These vom Clash der Kulturen bestätigt sehen, also die These einer blutigen Bruchlinie zwischen Religionen und Kulturen. Ihr Buch, das wirkt da verblüffend versöhnlich. Sie widersprechen dieser These ganz ausdrücklich und sehr vehement. Warum ist die in Ihren Augen falsch?
Weil es tatsächlich so ist, dass diese Bruchlinie zwar existiert, aber sie läuft durch die Kulturen. Also zum Beispiel Yitzhak Rabin, also der israelische Ministerpräsident, wurde von einem jüdischen Extremisten ermordet. Wir haben in der islamischen Welt heftige Kämpfe zwischen radikalen Islamisten und gemäßigten Muslimen und zwischen Sunniten und Schiiten. Wir haben in den USA mit QAnon eine Auseinandersetzung zwischen Verschwörungsgläubigen und demokratischen Christinnen und Christen. Und wir haben auch in Deutschland die Auseinandersetzung zum Beispiel um das Impfen quer durch die Kirchen, durch die Weltanschauungen, teilweise sogar quer durch die Familien. Also ich vertrete ganz klar die These, dass wir nicht einfach sagen können, das ist ein Problem mit dem anderen, sondern das ist ein Problem mit uns selber. In jeder Kirche, jeder Religionsgemeinschaft und jeder Weltanschauung haben wir sogenannten Monismus versus Dualismus. Da treten sich quasi 2 unterschiedliche Lesarten der Welt gegenüber.
Dieser Dualismus ist dann das Wir gegen die?
Ja. Der Dualismus bedeutet, ich akzeptiere meine Ängste nicht und meine Unsicherheiten nicht, sondern ich spalte sie ab und werfe sie auf die anderen. Die sind dann an allem schuld. Ja? Die Muslime, die Migranten, immer im Antisemitismus, die Juden, die Pharmalobby. Also man kann dann alle Ängste von sich abspalten und kann sie auf vermeintliche Weltverschwörer werfen. Das fühlt sich dann erstmal gut an. Man hat eine Erklärung für vermeintlich alles. Man schließt sich mit anderen zusammen, die das auch so sehen, auf Basis von einem gemeinsamen Feindbild. Und das kann dann bis zur Gewalt gehen und bis zum Terror gehen. Aber es löst natürlich überhaupt gar keine Probleme, weil die Realität ist nicht so. Der Monismus, das Aushalten, dass wir in einer Welt leben und dass wir verschieden sind, das ist die viel schwerere Haltung. Aber ich glaube, es ist die vernünftigere, die weisere im besten Sinne.
In diesem dritten Buch Ihrer religiösen Trilogie gucken Sie eben gezielt auf das Christentum. Und der Titel, der klingt ziemlich radikal. Rückzug oder Kreuzzug. Hat das Christentum denn wirklich nur diese Wahl, sich entweder zurückzuziehen oder in den Fundamentalismus abzugleiten?
Das hoffe ich nicht und das sehe ich auch nicht, sondern ich habe ganz bewusst, ich sage mal, diese beiden gefährlichen Wege aufgezeigt. Die eine wäre eben der Rückzug, dass man sagt, es ist eh alles verloren, ich kann nicht mehr, ich ziehe mich zurück und was ich glaube, ist nur noch Privatsache. Und das andere wäre der Kreuzzug. Ich stelle mich hin und gehe eben in den Dualismus und sage, ja, die Wissenschaften, das sind ja alles Lügner und ich will diese unangenehmen Wahrheiten nicht mehr haben. Ich will zum Beispiel nicht wahrnehmen, dass wir selber gerade unseren Planeten zerstören und dass es auch deswegen immer mehr Flüchtlinge auf der Welt gibt. Also das heißt, beide dieser Extremwege wären meines Erachtens sehr, sehr falsch. Und Christinnen und Christen sollten das tun, was sie eigentlich immer tun sollten, nämlich den schmalen Weg suchen, der in der Mitte liegt und der richtige Weg ist. Und ich hoffe, mit dem Buch dazu einzuladen. Sie wissen ja, mein erstes Buch in der Trilogie war über Islam in der Krise und da hatte ich die gleiche Frage an den Islam gestellt und jetzt habe ich mir erlaubt, die gleiche Frage auch ans Christentum zu stellen.
Beim Islam wissen alle sofort, was gemeint ist, wenn man vom fundamentalistischen Islamismus spricht. Beim christlichen Fundamentalismus, da kann man jetzt an Verschiedenstes denken, an das Machtstreben der Evangelikalen in den USA oder an den christlich grundierten Rollback in Polen und Ungarn, aber auch an solche Bewegungen wie in Deutschland die sogenannte Demo für alle. An was haben Sie gedacht beim Buchschreiben?
Ja, tatsächlich an die Vielfalt der Phänomene, weil das ist ja, was wir immer wieder erleben. Wir entdecken das leichter bei anderen als bei uns selber. Und der Begriff Fundamentalismus entstammt ja eigentlich dem evangelischen Christentum. Das war ja eine Strömung des Protestantismus Anfang des 20. Jahrhunderts, die gesagt haben, wir haben jetzt die Fundamentals, also wir haben jetzt festgelegt, was nie mehr geändert werden darf. Also zum Beispiel die Evolutionstheorie sei falsch oder Frauen und Männer dürften nicht gleichberechtigt werden. Das heißt, es war eine innerchristliche Bewegung. Und heute sagen wir, hey, das ist ein Problem der Muslime, aber bei uns, ach nee, da gibt es das ja nicht mehr. Stimmt nicht. Bei uns gibt es das auch und das gibt es im religiösen und im nicht religiösen Gewand. Wir haben eine Krise der amerikanischen Demokratie. Deutschland scheint für den Moment ganz durchgekommen zu sein, aber schon wenn wir auf unser Nachbarland Frankreich schauen, da muss einem Angst und Bange werden. Polen haben Sie erwähnt, Ungarn. Das heißt, wir müssen also sehen, diese gleiche Auseinandersetzung zwischen Monismus und Dualismus, die findet nicht nur im Islam statt oder im Hinduismus oder im Judentum. Die findet auch mitten in Europa und mitten in den christlichen und den nicht religiösen Milieus statt. Und da möchte ich mit den Leserinnen und Lesern hin. Dazu sagen, ja, schaut die anderen an, aber dann lernt auch, was auch bei uns selber ansteht. Wenn wir jetzt einen katholischen Kardinal haben, der plötzlich vom Great Reset-Verschwörungsmythos daherredet und alle gucken, ob der Papst was dazu sagt, dann haben wir diese Auseinandersetzung eben nicht nur in den USA bei QAnon, sondern wir haben sie zum Beispiel auch in der katholischen Kirche und in den evangelischen sowieso.
Dieser christliche, oder nicht unbedingt der christliche Diskurs, aber diese christlich-religiös gefärbte Sprache, die dringt ja auch tatsächlich in Bereiche rein, wo sie eigentlich erstmal nicht hingehört. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, wenn dann zum Beispiel im Streit um die Klimakrise irgendwie von Greta-Jüngern die Rede ist oder von Klimawandelpropheten. Das hat Sie auch schon getroffen, dass Sie so genannt worden sind. Das macht ja so einen Widerspruch auf zwischen Religion und Wissenschaft, weil da die Wissenschaft als Glaubenssache abgetan wird. Da müssen Sie als Religionswissenschaftler ja eigentlich vehement widersprechen.
Ja, das ist sozusagen mein täglich Brot. Also auf der einen Seite habe ich mit Leuten zu tun, die sagen, ja, ihr Wissenschaftler, ihr seid ja auch alles nur Verschwörer und eure Klimaforschung und eure Evolutionstheorie und eure Virologie, das ist ja alles nur Lüge und des Teufels. Und auf der anderen Seite stehen dann Leute, die dann sagen, ja, Religion ist einfach Quatsch und es kann gar keine Religionswissenschaft geben, weil Religion sei nicht wissenschaftlich. Ja, wo ich dann sage, Leute, habt ihr auch schon mal über Musik nachgedacht oder über Kunst nachgedacht? Also dass man vielleicht auch Phänomene wissenschaftlich erforschen sollte, die sich nicht gleich mathematisieren lassen. Also die Gesellschaft zerreißen da in Extrempositionen, beschleunigt durch das Internet. Und die vernünftige Mitte, die durchzuhalten, das wird halt immer, immer schwieriger. Das haben wir in der Geschichte immer gehabt mit neuen Medien und das erleben wir jetzt mit dem Internet. Ich selber muss dazu sagen, ich habe das durchaus nicht nur von rechter Seite, sondern auch selbst als progressiver Mensch erlebt. Bei der Amtseinführung von Barack Obama war ich damals in den USA. Und ich muss Ihnen sagen, es waren nicht nur mehr Menschen da als bei der Inauguration von Trump, sondern das war auch ein riesiges religiöses Ereignis. Politik in den USA und zunehmend auch in anderen Teilen der Welt, auch in Europa, hat immer mehr mit Religion zu tun. Und ganz viele Menschen haben in Obama einen Heilsbringer gesehen und später dann die anderen in Donald Trump. Also da muss man schon sozusagen wegkommen von der Vorstellung, die Menschheit würde immer säkularer und immer vernünftiger. Es ist viel, viel komplexer. Unsere Emotionen verschwinden nicht.
Wir sind jetzt gedanklich gerade sehr, sehr in der Gegenwart. Das ist auch ein wichtiger Teil Ihres Buches. Aber obwohl das Buch nur in Anführungsstrichen 150 Seiten hat, spannt das ja einen riesigen Bogen. Sie fangen wirklich buchstäblich bei Adam und Eva an, beziehungsweise bei Lilith, und konnten eben bis zur Gegenwart. Sie haben gerade soziale Medien schon angesprochen. Die Klimakrise kommt vor. Können Sie mal diesen Bogen skizzieren, den Sie da eigentlich vorhatten?
Ja, es ist so, dass mich fasziniert, wie Medien unsere Wahrnehmung verändern. Weil wir nehmen ja große Teile der Welt immer durch Medien wahr. Durch Landkarten, Schriften, Bilder, Filme. Und das vergessen wir aber oft, was das für eine enorme Bedeutung hat. Und dann kommen bestimmte Mythen und Vorstellungen immer wieder hoch. Also zum Beispiel mit der Einführung des Buchdrucks hatten wir die Hexenverfolgungen. Die waren nicht im vermeintlich finsteren Mittelalter, sondern die waren im 15., 16. Jahrhundert. Da hat man Juden und Frauen vorgeworfen, sie begehen gemeinsam den Hexensabbat und sie töten christliche Kinder, um aus denen Hexensalbe herzustellen. Und heute, im 21. Jahrhundert, haben wir den gleichen Mythos wieder. Wieder aus Baden-Württemberg zum Beispiel, wieder aus dem süddeutschen Sprachraum. Hier ist es ein Xavier Naidoo zum Beispiel. der dann verkündet, Juden und Frauen, die würden Kinder in Verliesen halten und aus denen Adrenochrom herstellen. Und es ist ins Handy gesprochen, zehntausende Menschen glauben das, wir haben da wieder die Auseinandersetzung und wir werden damit konfrontiert, das, was wir denken, wir wären jetzt moderne, gebildete Menschen und so einen Quatsch würde man doch heute nicht mehr glauben. Doch, das glauben auch heute noch Millionen von Menschen weltweit und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und da möchte ich gewissermaßen hin zu verstehen, wir sind eben Menschen wie unsere Vorfahrinnen und Vorfahren. Was uns unterscheidet, ist die Benutzung der Medien und da sollten wir uns über die Macht der Medien und über die Macht der Mythen und Traditionen sehr, sehr viel klarer werden.
Und das Spannende an dem Buch ist eben, wie Sie da die Verknüpfungen über die Jahrtausende machen. Also die Gefahren von sozialen Medien beschreiben Sie dann anhand von Platon und über Antifeminismus anhand von Eva und ich nannte sie vorhin schon Lilith. Wenn wir jetzt in der Gegenwart landen und ein bisschen in die Zukunft gucken, Ihr Buch, das endet bei dieser ganzen Dramatik für mich ein bisschen verblüffend optimistisch. Und zwar prognostizieren Sie einen Sieg des Kulturchristentums. Wie sieht dieser aus?
Ja, ich hatte neulich auch wieder eine tolle Diskussion mit sehr klugen Atheistinnen und Atheisten, wo ich auch gesagt habe, Leute, auch der Atheismus bei uns ist zutiefst christlich geprägt. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung darüber, dass Leute immer unbedingt wissen wollen, was andere genau glauben. Ja, das ist also etwas so Christliches, was auch direkt unserer Alphabettradition entstanden ist, ja mit riesigen Glaubensbekenntnissen und so weiter, wie es das in keiner anderen Religion gibt. In Judentum und Islam reicht eine Zeile und die meisten anderen Religionen haben gar keinen so einen Glaubensbekenntnis. Aber bei uns kommt es immer darauf an, du musst richtig glauben bzw. richtig nicht glauben. Und wenn man sich darüber mal klar wird und dann eben versteht, dass Religionen auch anders sein können, also zum Beispiel im Judentum, ja, Albert Einstein hat überhaupt nicht an die rabbinischen Überlieferungen geglaubt, er war nicht jüdischen Glaubens oder so, aber er war Jude, selbstverständlich. Er gehörte zu dieser Tradition und hat sich auch nie davon distanziert. Im Islam sprechen wir ganz selbstverständlich von einem Kulturmuslim, wenn das ein Mensch ist, der sagt, ja, ich gehöre zu der Kultur, aber so richtig religiös bin ich nicht. Und das, denke ich, passiert jetzt gerade auch im Christentum, dass Menschen zum Beispiel den Sonntag oder jetzt Weihnachten begehen, dass sie die europäische Fahne ganz schön finden und die Regenbogenfahnen begrüßen und die biblischen und christlichen Hintergründe dahinter vielleicht gar nicht mehr im Detail wissen. Es entsteht also ein Kulturchristentum, das so ein bisschen selbstverständlich wird. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass sich quasi gute Gedanken immer wieder durchgesetzt haben, selbst dann, wenn die Wurzeln vergessen worden sind. Noch lieber wäre es mir natürlich, wenn beides gelingen würde, dass man die guten Wurzeln erkennt und dann noch bewusster damit arbeiten kann, ob jetzt religiös oder nicht religiös. Und deswegen, ja, das wird heftig, die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden sehr heftig, aber ich glaube, als Menschheit kommen wir da durch. Es werden Regionen entstehen, ich nenne sie Archen, in denen Menschen trotz allem in Frieden und Freiheit zusammenleben und gemeinsam in die Zukunft gehen. Und ich habe die Hoffnung, dass zum Beispiel Teile von Deutschland da dazugehören können.
Das ist die Hoffnung des Religionswissenschaftlers Michael Blume. Wir haben über sein Buch gesprochen, Rückzug oder Kreuzzug, die Krise des Christentums und die Gefahr des Fundamentalismus. Das kostet 19 Euro und ist im Patmos Verlag erschienen. Herr Blume, Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke Ihnen fürs Lesen.